Herr, wir verdrehen so oft dein Evangelium. Wir machen daraus ein Gefängnis und eine Last. Ein Katalog von Pflichten. Und dann wird alles verloren, was du uns an Freude und Liebe bringen wolltest. Herr, gib uns heute Abend einen Blick für dein wunderbares Evangelium. Amen. Galater 2, Vers 11 bis 21. Noch für die, die das erste Mal dabei sind oder die letzten Mal nicht dabei waren. Es ist eine ganz, ganz schlimme Not, dass Christen zu allen Generationen aus der Freude des Evangeliums Moral machen. Eine Last, sicher aus guten Absichten. Und in der Urchristengemeinde tobte ein furchtbarer Kampf. Und Paulus kämpft für die Freude des Evangeliums. Es ist gar nicht zu sagen, wie damals die Geschichte weitergegangen wäre, wenn Paulus nicht gesiegt hätte. Warum? Weil gewisse fromme Leute meinten, man müsste das ganze jüdische Gesetz jedem, der zu Christus, zum Glauben an Christus kommt, aus den hellenistischen Völkern, das ganze Gesetz überstülpen. Sagen, das ist doch gut. Warum keine Beschneidung? Ist doch hygienisch oder was alles. Es gibt ja viele Gründe. Speisevorschriften. Juden werden doch weniger krank, weil sie die guten Speisevorschriften haben. Der Paulus hat gesagt, das hat mit dem Heil nichts zu tun. Wir haben das gesagt, wie er selber das Evangelium empfangen hat. Ich habe Christus entdeckt. Ich werde es in den nächsten paar Malen auch im Gottesdienst nochmal sagen. Ich war letzte Woche doch erschüttert. Wie im Radio, Südwestrundfunk, ein Pfarrer sagt, Jesus ist seit 2000 Jahren tot. Wenn das wahr ist, können wir den, dann ist jede Mark, die heute noch abkassiert wird, der schlimmste Betrug. Und so ein Mann soll den Beruf aufgeben und nicht weiter Leute an der Nase rumführen, als dass wir Lehren von Toten folgen. Ist das wahr, dass Jesus heute als der Herr lebt? Das ist die Frage des Evangeliums. Ist er heute der Herr? Es muss niemand Christ sein aus seiner Pflicht heraus. Sondern das ganz Schlimme, dass wir Kinder ein Zwangshemd überstreifen und sie in christliche Formen hineinzwingen. Und das hatten wir bisher schon besprochen, was Paulus zu dem ganzen Thema sagt. Und jetzt gehen wir mal Kapitel 2, Vers 11, wo wir heute weitermachen. Die Auseinandersetzung des Paulus mit Petrus in Antiochia. Ich muss noch mal erklären, was Antiochia war. Die drittgrößte Stadt des Altertums lag oder liegt heute an der Grenze der Türkei nach Syrien, also dort, wo es zum Libanon runtergeht, Phönizien. Da war eine Riesenstadt am Orontes. Da waren die ersten Christen, die eigentlich geflohen waren aus einer Verfolgung in Jerusalem nach dem Tod des Stephanus. Und die wurden dort zum ersten Mal Christen genannt, weil sie überall von Christus weiter erzählen. Ich habe es noch einmal in der Predigt erwähnt. Da kam der Name Christen auf, und diese junge Gemeinde, eigentlich die erste Missionsgemeinde, die entstand, die hatte ja niemand, der ihr das Evangelium richtig sagt. Und dann kam, von Jerusalem hat man da irgendjemand zur Kontrolle hingeschickt. Das ist ja immer so, dass man Angst hat, dass da keine falsche Lehre kommt und so. Und da haben wir den Barnabas geschickt, einen sehr verständigen Mann. Und der Barnabas hat gesagt, die Aufgabe kann ich gar nicht meistern. Das ist ja immer so, Gott schenkt das Wachstum. Menschen können keine Kirche und keine Gemeinde bauen. Nie. Noch nie hatten Menschen anderen zum Glauben gebracht. Geht gar nicht. Muss Gott selber machen. Sagt der Paulus, sagt, Gott hat seinen Sohn mir offenbart. Und da hat der Barnabas sich erinnert, ich brauche einen guten Arbeiter, erinnert sich, da war doch einer, der Saulus. Und den hat er geholt, er war ja in Arabien in der Zwischenzeit, und den hat er geholt nach Antiochien. Und in dieser antiochischen Gemeinde kam es zu einer Begegnung mit Kephas. Kephas ist der Fels des Petrus. Petrus hat immer den Doppelname. Petrus, der große Apostel von Jerusalem, kommt nach Antiochia, er will auch das sehen, was sich dort zugetragen hat, ohne Mitwirkung von Menschen. Dieses Antiochia wurde ja später die große Mutter der Missionsreisen des Paulus. Die haben ungeheuer viel für die Weltmission getan. Paulus hat sie immer dann Antiochien aussenden lassen. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Und bloß, dass Sie mal wissen, das muss man unter Christen aushalten im Streit, um was es da geht. Und das stimmt gar nie, dass das Christentum eine friedliche Sache ist. Sondern weil so viele aus dem Christentum was ganz anderes machen. Und Paulus sagt, selbst der Kephas, es gibt ja katholische Christen, die meinen, er sei der Urapostel oder Urpapst oder sowas, der Petrus. Der Paulus hat ihm diese Würde nicht zugestanden. Sehen Sie hier. Er hat Grund zur Klage gegen ihn, denn bevor einige von Jakobus kamen, das ist der Jakobus, der Herrnbruder von Jerusalem, der dort die Gemeinde geleitet hat, aß er mit den Heiden. Es war den Juden verboten, mit den Heiden zu essen. Das hat er aber gemacht, wie er nach Antiochien kam, da waren nämlich lauter Hellenisten, lauter Nichtjuden. Als sie aber kamen von Jerusalem, die Sendboten des Jakobus, zog sich Petrus zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Er hat keine Bedenken gehabt, ohne Gesetz zu leben. Als aber die anderen kamen, hat er gesagt, damit die nichts in Jerusalem erzählen, mache ich es wieder anders. Kennen Sie dieses Verhalten? Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Barnabas war nachher der treueste Begleiter des Paulus auf seinen Missionsreisen. Und der Paulus sagt, da ist was ganz Schlimmes passiert. Da haben die Leute nicht klare Lebensregeln an den Tag gelegt. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst, und nicht jüdisch, indem man nämlich mit den Heiden isst. Warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht, verändert, erneuert. Das ist ja der Trugschluss aller menschlichen Erziehung, aller Moral. Man muss den Leuten bloß sagen, sie sollen lieb sein und dann werden sie lieb. Stimmt doch nicht. Sie heucheln, aber sie werden nicht anders. Der Mensch bleibt in sich mit seiner ganzen inneren Zerrissenheit allein. Sondern werden durch den Glauben, durch das Vertrauen auf den lebendigen Christus verändert. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, in meiner natürlichen Existenz, im Fleisch, das lebe ich in der festen Glaubensgemeinschaft an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute Abend hinbringen kann, weil es sind bloß lauter Streiflichter, wo ich versuche, dieses ganz große Wort Ihnen zu verdeutlichen. Der Paulus hat immer wieder bei den Galatern daran erinnert und hat gesagt, wisst ihr noch, was Evangelium ist? Was ist ein Evangelium? Ja, es ist die Lehre von Jesus. Nein, 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 was ganz anderes. Evangelium ist, ein Mensch entdeckt plötzlich einen Sachverhalt, der sein Leben auf den Kopf stellt. Und ich bin überzeugt, dass die meisten Deutschen in unserem Land, die den Namen Christen haben, überhaupt Evangelium noch nie begriffen haben. Die haben gemeint, Christsein heißt, dass man nach den 10 Geboten lebt. Nein, nein. Paulus sagt, das Evangelium ist, dass einer merkt und sagt, dieser Christus, dieser Gottessohn, der lebt, ist da heute, lebt in mir. Und meine eigene Existenz, die besteht gar nicht mehr. Seitdem ich Christus kenne, ist er in meinem Leben der Antrieb, die Energie, die Kraft, der mich erfüllt. Ich kann an diesen Punkt nur kommen, indem ich dieses Geschenk annehme, so wie Paulus das getan hat in einer plötzlichen Entdeckung. Er glaubt, er vertraut diesem gegenwärtigen Christus, der sein Leben erfüllt. Jetzt weiß ich, wie natürlich unzählige Menschen um uns her sagen, seid ihr denn verrückt geworden, was ist denn nur, kenn dich doch mit deinen Art und du bist doch der gleiche unausstehliche Mensch. Gucken Sie mal an, dieses Evangelium, nur dieses eine Evangelium vom wirklichen Christus, auferstandenen Christus in Menschen, hat nicht nur Europa und das alte Germanien revolutioniert, sondern die Welt. Und was in dieser Welt an Liebeswerke und an Güte kam, in einer Welt des Leides, des Hasses und der Bitterkeit, ist nur durch den lebendigen Christus geschehen. Ich habe mir einfach überlegt, heute müsste ich Ihnen einfach Geschichten erzählen von irgendwelchen Menschen. Von irgendwelchen Menschen, wir haben uns zuletzt mal daran erinnert, die Kraft der Reformation Martin Luthers war doch nicht wie manche, der hat ihm die Freiheit gepredigt. Sondern da war ein Mann, war zufällig Mönch, unbedeutender, unbekannter, kleiner Mönch in Wittenberg, der Bibelvorlesungen hielt und der dort im Kloster, in seiner Mönchzelle, in der Bibel forschte und immer wieder nach dem Geheimnis des Evangeliums suchte. Der darunter litt, dass er mit seiner eigenen Kraft und mit seinem frommen Eifer, hilf Sankt Anna, Mutter Gottes, ich will ein Mönch werden. Da hat er gemeint, dadurch könnte er irgendwie Gott wohlgefälliger werden. Und er hat in einer großen Ehrlichkeit gemerkt, dass das alles nicht stimmt. Ich kann nicht Gott näher kommen. In anderen Religionen, da sagt man dann eben, Buddhismus, Hinduismus, wir kommen ein Stück vorwärts. Ist doch nicht wahr. Je älter Sie werden, auch als Christ, sehen Sie in die grauenhaften Abgründe Ihrer eigenen Lieblosigkeit, Ihrer eigenen Ich-Sucht. Und wir als Christen sollten es immer wieder offen sagen, was wirklich die Not der Sünde in unserem Leben ist. Wir leiden nicht an den Verhältnissen, sondern wir sind schuld, dass die Verhältnisse in unseren Familien, unserer Umgebung und unserer Welt so sind. Weil wir so leben. Wie werde ich dann bei Gott gerecht? Das war Luthers Entdeckung. Ich kann nur aus dieser, jetzt kommt das Wort Gnade, leben. Beschenkt werden, vergeben, ausgelöscht. Die Schuld. Und wie Martin Luther die Entdeckung am nächsten Sonntag auf der Kanzel predigte, da gab es auf einmal einen Nachhall. Und wenn Sie wissen wollen, unser heutiges Volk sehnt sich nach Evangelium vom auferstandenen Jesus und hat den Kanal gestrichen voll von aller frommen Kirchlichkeit. Will doch nichts mehr wissen, das kennen wir doch. Sie will Wissen, ist das wirklich wahr, dass Jesus lebt? Kann er mein Leben ändern? Kann er mir eine gewisse Hoffnung geben? Und für mich ist das immer wieder bestürzend. Ich habe es vorhin der Mutter gesagt, wo die Söhne auf der Freizeit dabei waren. Das gibt's doch gar nicht. Wenn ich solche jungen Kerle sehe und die das Geheimnis entdeckt haben, ja, Jesus lebt und ihre ganze Leidenschaft und Freude ist, ich gebe mich dieser Kraft dahin, die mein Leben erfüllt. Ich will mich treiben lassen von dem lebendigen Christus. Nicht sonst. Ich bin überzeugt, dass heute in unserer Stadt nichts anderes mehr die Menschen interessiert. Die haben mich geschämt letzte Woche, dass von einem Beauftragten unserer Kirche ein Interview kam, was sei die Aufgabe der Kirche, dass man noch ein paar politische Kommunalversammlungen in kirchlichen Räumen macht und die Menschen gingen ja aus kirchlichen Räumen vielleicht ein bisschen anders raus, als sie hineingingen. Was ist der Quatsch? Sie brauchen doch heute Abend nicht im kirchlichen Raum abzusitzen. Sondern ob Sie das begreifen, wenn Sie Christus nicht finden, ist alles heute Abend für die Katz. Es geht nicht um mich, es geht nicht um die Menschen um Sie her, sondern ob Jesus Christus Ihnen sich offenbaren, ob das wahr ist. Man kann sagen, das ist doch bloß von den Pfarrern erdacht, gerade gar nicht, da wird es ja gar nicht gepredigt. Der Paulus hat schon eine Mühe gehabt, dass er schon zu seiner Zeit in den ersten Christen, schon in den ersten Jahren der ersten Gemeindegründer, sofort wurde das Evangelium in einen Leistungsweg verändert. Als Christ muss die Haare so lang tragen und die Röcke so lang und da muss so viel beten und da muss das machen und darfst doch nicht lachen und da muss so rum und der Gottesdienst muss so gefeiert werden. Das sind lauter Pflichten. Ich habe sich gewundert, warum ich letztes Mal so erbittert war. Ich habe in den zurückliegenden 7 Tagen seit unserer letzten Bibelstunde erst gemerkt, wie das in unseren Köpfen so drin steht und so fest verankert ist, was alles sein muss, muss überhaupt nichts sein. So vor Jahrzehnten hat mich meine Frau bewahrt, dass ich nicht der Talar ausgezogen habe, aber ich will ja auch kein Bilderstürmer sein. Es kommt gar nicht auf irgendwelche Formen an. Es ist auch gar nicht nötig, was wir irgendwie an Ordnungen haben. Um der Liebe willen haben wir Ordnungen. Und wir haben einen Ältestenkreis, der darüber befindet. Pfarrer soll es nicht von sich aus allein machen. Aber letztlich sind, das haben wir auch da nochmal gelesen, in der Reformation, in den Bekenntnissen von Augsburg, gesagt, es gibt gar keine verpflichtenden Ordnungen als Jesus Christus, Herr von Menschen. Jesus Christus ist die Mitte der Einheit. Wenn Jesus Christus uns treibt und erfüllt, dann sind wir über alle Individualität verbunden in dem lebendigen, auferstandenen Christus. Wir brauchen gar keine großen Ordnungen. Wir brauchen sein Wort, sicher, wir brauchen das Gebet. Sagen, Taufen haben mal, gut. Aber das ist genug zur wahren Einheit. Wenn wir nur in Christus eins sind, hat Jesus so gelehrt im Johannesevangelium. Jetzt war damals, wir hatten es jetzt ein paar Mal, schon von Dr. Laubach neulich, die große Versuchung, ja, aber das jüdische Gesetz ist doch so gut. Für uns ist das jüdische Gesetz sicher gar nicht mehr die Versuchung. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass viele Leute sagen, es wäre doch sicher eine Hilfe, wenn man heute den Menschen konkretere Regeln geben würde, wie er leben muss. Nein. Und ich bin auch hier den Kirchengemeinderäten dankbar, dass wir in der Hofer-Gemeinde diese große Freiheit leben konnten. Die einen haben sich in Hauskreisen organisiert und die einen waren so und die anderen waren anders. Wir hatten eine Mitte, Christus und sein Wort. Und das hat uns verbunden und zusammengeführt. Es muss gar keiner in das Bibeltraining kommen. Morgen Abend haben die jungen Leute im Jugendbibelkreis ihren eigenen Kreis. Ist gar nicht wichtig. Es gibt nur eine Grenze. Das ist, wo die Liebe verletzt wird. Und die Grenze da, wo mein Tun, die Bibel sagt, zur Sünde führt, ist ganz klar. Wo ich den Nächsten an den Rand drücke. Wo ich meine Begierden auslebe auf Kosten des anderen, wo ich die Unwahrheit spreche. Gibt's ja die Grenze der Gebot. Aber die herrliche Freiheit, ich bin so froh, dass ich im Elternhaus und auch von meiner Großmutter her, von frühester Kindheit angehört habe, der Weg mit Jesus ist nichts als Freude. Ich habe das erst später gemerkt, dass da Leute geben, die sagen, am Karfreitag darf man kein Fleisch essen und so. Habe ich nie gekannt, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass sowas gibt. Ich habe nur gewusst, dass alles, was der Herr uns schenkt, eine große Freude ist, aber dass es eine Grenze gibt, wenn ich vom lebendigen Christus abfalle oder wieder ihn sündige. Meine Großmutter hat uns alles erlaubt, wenn wir ihre ganze Wohnung demoliert haben. Da sind ja nur ein paar erschrocken, wie sie die Geschichte gehört haben, wie mein Bruder Gärtnerei gespielt hat mit dem grünen Sofa und mit der ganzen Gießkanne den schönen Salonsofa unter Wasser gesetzt hat. Und die Oma hat gesagt, so schön, wie ihr spielt. Aber sie hat oft uns an sich gezogen, jene alte Frau, die fast 40 Jahre Witwe war. Merkt's euch für euer Leben, dass er nie was gegen Jesus tut. Alles ganz egal. Es war nicht einmal eine Pflicht, in Stunden mitzugehen. Man hat nur gespürt, es würde wehtun der Oma, wenn man nicht gehen würde. Aber es war nie der Gedanke, das muss ich alles absitzen, damit ich ein Christ bin. Jetzt, was ist das Evangelium? Christus lebt in mir, ist die neue Geburt, wie Jesus im Johannesevangelium sagt. Der ist neu geboren, hat das neue Leben, Christus lebt in mir. Jetzt kann ich mal mit Bildern das Evangelium sagen, ich bin eingepfropft in den Weinstock Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ist ja immer sehr lieb, wenn Sie sagen, dass der oder jener Christ Ihnen was bedeutet hat oder Ihnen etwas gegeben hat. Es war immer das Geheimnis Jesu Christi. Sie wissen, dass jeder von uns ein ganz notvoller Mensch bleibt in seiner fleischlichen Art. Und deshalb sagt Paulus, was ich noch lebe in diesem Fleisch. Das meint er gar nicht abwertend. Das ist auch meine Vernunft und das ist auch mein Wille und mein Gefühl und meine Seele. In diesem irdischen Dasein, das lebe ich im Vertrauen und im Aufblick auf Jesus Christus. Das ist ja ganz merkwürdig. Wir können das gar nie garantiert haben, diese Kraft oder diese Vollmacht. Mir hat es in meinem Leben immer sehr geholfen, am schönsten vielleicht im Schulunterricht. Wenn man da mal ganz erhoben war, oder jetzt hat man Konfirmandenstunden, und sagt, das war herrlich, die habe zugehört, dass sie Stecknadel fallen lassen können. Dass man wirklich das zeigen können, wer Christus ist und was Bekenntnis heißt. Und das nächste Mal können sie gar nichts vermitteln. Bis sie immer mehr merken, sie können ohne Glauben, sagt der Wort, das heißt ohne Beten, ohne sich hinhängen an Christus, können sie gar nichts. Es gelingt nicht. Sie können keine Kinder erziehen, sie können keinem anderen eine Hilfe sein, sie können keine Liebe weitergeben, wenn nicht diese Kraft Jesu Christi in ihrem Leben wirkt. Und das ist jetzt nicht irgendetwas Spirituelles, wie sich die Leute vorstellen. Was ist das? Christus lebt, ist auferstanden und will in meinem Innersten, meinem Ich, herrschen und regieren. Wenn Sie einmal das Gesangbuch durchblättern, dann spüren Sie noch etwas auf uns. Bach, bei meiner Frau und mich eine ganz wunderbare Entdeckung. Wir haben das selber nicht so geahnt, wie wir da uns mal die Arbeit gemacht haben, an den Liederdichtern entlang zu gehen. Und dann bricht es dort heraus. Dieser Jubel. Nun freut euch, lieben Christen, meine so ganz schwierig, holprige Sprache, und lasst uns fröhlich springen. Was haben die denn entdeckt? Ich muss nicht irgendeine Rangfolge von Verordnungen in meinem Leben befolgen, sondern ich darf mich heute Abend, wenn ich ins Bett lege, in die Huld und Gnade Jesu befehlen. Und was ist das für ein triumphaler Sieg? Über dem dunklen Sterben unseres Lebens. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten aufhängen. Doch nicht, dass ich da hinuntersinke und verwese. Lebt Christus, was bin ich betrübt. Ich weiß, dass er mich herzlich liebt, wenn mir gleich alle Welt stürmt ab. Und dass man da auf einmal Menschen entdeckt, die durch diese ganze Not gehen und sagen, das ist mir so groß geworden in diesem Welt, Christus. Kannst immer bloß wieder sagen, wie es dieser Theologieprofessor Beck von Basel im letzten Jahrhundert gesagt hat, nach dem Tod von zwei Kindern und seiner Frau. Ich habe so viel größer jetzt durch das Leid Christus entdeckt, wenn ich nochmal tauschen könnte und meine Lieben zurückbekommen würde, wüsste nicht, was ich wählen sollte. Weil ich die Größe und Kraft Jesu erst im Leid entdeckt habe. Weil ich weg war von diesen irdischen Wünschen, sondern vielmehr entdeckt, das geht ja bloß auf die neue Welt zu. Jetzt müssen Sie das einmal sehen, warum die Liederdichter das so gesungen hatten. Nikolaus Hermann, der so krank war von seiner Gicht, dass er nicht mal mehr in einem Bett liegen konnte, der so von den Schmerzen geplagt war, und dann singt er sein Lied, lebt Christus, was bin ich betrübt. Ich weiß, dass er mich herzlich liebt, und lass doch meinen Körper sterben. Er lebt, er lebt, er lebt. Ich habe letzte Woche gedacht, das darf nicht mehr passieren. Solange ich hier noch reden kann, wie gesagt, es gibt nur einen Kern des Evangeliums. Lass doch die anderen im Radio schwatzen, Jesus seit 2000 Jahren. Er lebt, er lebt. Und das gibt sonst nirgendwo, das davon kommen wir her. Und das dürfen Sie entdecken. Lesen Sie sein Wort, beten Sie, Sie werden es entdecken. Er ist doch da. Wir sind doch blind, wenn wir das nicht wissen. Er lebt, er lebt. Und dann ist die größte Entdeckung, die Paulus da gemacht hat, die Liebe Jesu. Ja, jetzt muss ich es doch nochmal so sagen. Viele Leute stoßen sich dran und sagen, wo ist denn die Liebe Gottes und wo ist die Liebe Jesu? Sagen sie, im Kosovo wird geschossen und in Osttimor wird geschossen. Was, daraus sicher? Und hier wird Haschisch geraucht und andere besaufen sich. Was hat das mit Christus zu tun? Wo kann ich die Liebe Christi merken? Ich kann die Liebe Christi nicht einmal in meinem eigenen Leben entdecken, weil ich blind bin. Wenn Sie wüssten, was Gott an Ihnen getan hat, als Sie im Mutterleib gebildet wurden, dass Sie kein Krüppel sind, was Gott an Ihnen getan hat, ich bin in den schlimmsten Kriegsjahren aufgewachsen. Mein Bruder hat immer noch die Splitter, wo ein Jabo-Bomber wenige Zentimeter gegen neben ihn eingeschossen hat, wo ein 14-jähriger Kerl war. Was wenn alles in unserem Leben, Sie können eine Geschichte erzählen, aber Sie werden die Liebe Jesu erst da merken können, wenn Sie begreifen, das ist wahr. Das haben damals die ersten Evangelisten weitererzählt. Jesus starb am Kreuz, nicht weil er gescheitert war. Warum soll er gescheitert sein? Weil das, was Jesus gesagt hat, dass er sein Leben gebe zu einem Sühnopfer für viele. Ich kann nie vor Gott treten. Und selbst wenn Sie Ihren Leib opfern für Gott, selbst wenn Sie all Ihr Geld den Armen geben, Sie können Ihr Leben nicht vor Gott angenehm und heilig machen. Sie können gar nichts machen. Und selbst im besten Leben sind Sie vor Gott verloren, Sie bleiben ein Schuldner. Weil wir Gott die Ehre versagen, das ist die große Not der Menschheit. Wir sind gestaltet nach dem Bild Gottes und haben das Bild Gottes verdreht. Wir hatten auf der Freizeit die Geschichte in unserer letzten Bibelbesinnung, wie das Kindlein stirbt, das damals David mit Batseba gezeugt hat. Eine kleine Erinnerung dran, dass meine Schuld nicht einfach, da wächst nicht Gras drüber. Und das arme, unschuldige Kindlein stirbt dafür, obwohl doch der Vater und die Batseba die ganze Schuld haben. Das war der Punkt, wo, ich habe neulich mal so eine Predigt formuliert. Alle Menschen, die in den letzten 2000 Jahren zum lebendigen Glauben an Christus kamen, haben es alle nur entdeckt über den unschuldigen Kreuzestod Jesu. Gott ist für mich, woher weiß ich denn, dass Gott für mich ist? Woher denn? Der seinen eigenen Sohn nicht für verschont hat, sondern ihn für mich dahingegeben, für mich! Das Evangelium. Für mich, ich bin gemeint. Und was war das in meinem Leben befreiend? sich meine Last unter das Kreuz Jesu legen kann und er sie die Schuld wegnimmt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das Leben haben. Der sich selbst für mich dahin gegeben hat. Hast du denn das mal gesagt? Wo der in Fellbach bei meinem Schwiegersohn sagte, warum müssen Sie immer vom Kreuz reden? Weil das das herrlichste Evangelium ist. Sonst lassen Sie die Menschen allein mit ihrer ganzen frommen Qual. Jetzt haben wir immer so getan, als ob das nur eine Sache wäre bei der Reformation und der Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche. Zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte, bei den Waldensern, bei den Hugenotten, bei Johannes Huss und wo es war, in der Erweckungsbewegung in Württemberg, wo plötzlich die Kirchen auf den Plan gekommen sind und sagt, es gibt's gar nicht, dass da Leute ihre eigenen Bibelstunden machen. Wer hat eigentlich der Kirche das Recht gegeben, die geistlichen Regungen zu kontrollieren? Was ist das für eine Arroganz? Wo es in der Freiheit des Evangeliums geschieht, ja. Und wir müssen so aufpassen. Gestern ruft mir eine Frau an, die in einem Ort Württembergs ihren Sohn im anderen Bezirk konfirmieren hat. Betrifft uns gar nicht. Und dann werden ihr plötzlich bürokratische Vorschriften gemacht. Das hat es jetzt nicht mal in der DDR gegeben. Die muss dorthin und muss dahin und muss... Entschuldigung. Freut sie sich nicht, dass der, und da gibt es eine Beziehung, und das ist ein geistlicher Grund, so gläubige Frau. Wir haben einen Haufen Vorschriften, die wir Menschen aufnehmen, die mit dem Heil überhaupt nichts zu tun haben. Und wir müssen aufpassen. Wir wollen nicht andere Menschen verletzen. Wir wollen niemanden betrüben, aber es muss doch möglich sein, dass die Freiheit des Evangeliums gepredigt wird. Ich habe letztes Mal von dem Johann Jakob Schütz erzählt, der in Frankfurt Reichsrat war. Und der mit dem William Penn zusammentraf und den hat diese Freiheit, Glaubensfreiheit so angesprochen. Hat die Kirchenleitung damals durchgesetzt, er darf nur bei Nacht und Nebel beerdigt werden und kein Gebet in seinem Sarg gesprochen werden. Ist nie aus der Kirche ausgetreten. Bloß weil er ein bisschen freiheitliche Vorstellungen hatte. Christus ist das Bindeglied, der lebendige Christus, der herrscht und deshalb freut mich, wo es Baptisten und Methodisten und Heilsarmee geht, aber es geht darum, dass wir rechte Christen sind. Wir sind noch eine Gemeinde mit Christus. Und das ist evangelische Lehre, das ist sogar im Bekenntnis von Augsburg festgehalten. Und es gab auch im Dritten Reich wackere Kämpfer, dazu gehörte doch Paul Schempp, der sich natürlich mit allen kirchlichen Ordnungen angelegt hat, weil ihm so drum zu tun war, als eine ganze kirchliche Bürokratie sich an diesen schrecklichen Ungeist verbunden hatte und in einem, als Volkskirche in einem schrecklichen Gefängnis war, hat er gerufen und gesagt, es hilft nur für so eine evangelische Freiheit, dass die Gemeinden auf den Plan treten und sagen, nur noch die freie Evangeliumsverkündigung. Und es gibt gar nichts mehr. Ich brauche keine Zentralgewalt und nichts mehr. Denn durch die Zentralgewalt wird er von oben bloß beherrscht mit reiner fremden Ideologie. Paulus hat es hier so verfochten, das Evangelium, leben Sie die Freude des Evangeliums. Machen Sie das den Kindern groß. Dann sagen Sie, aber es ist doch gefährlich, dass da ein Missbrauch ist. Glauben Sie, dass es gefährlich sein kann? Wenn Christus uns treibt, kann gar nichts gefährlich sein. Vermitteln Sie das Kindern. Die große Freude. Nichts kann unser Leben auch moralisch so prägen wie Christus. Was denn sonst? Der auferstandene, lebendige Christus. Jetzt noch kurz zu der Sache, was war denn mit Petrus. Petrus hat sich immer sehr viel dort eingesetzt, dass die judenchristliche Gemeinde auch ganz in den Ordnungen des Judentums lebt. Und offenbar haben auch diese falschen Lehrer, die da in Galatien eingedrungen waren, also im Gebiet der Türkei, haben gleich die Gemeinden überfallen haben gesagt, also der bessere Weg ist natürlich das. Kommt immer als der bessere Weg. Der bessere Weg ist, wenn man so betet oder die Form macht und die Praxis und anderes macht. Und der Paulus hat ihm widerstanden. Er hat gesagt, bis hier und keinen Schritt weiter. Und sagt, da hat Petrus auch versagt. Weil er geheuchelt hat, nach außen hin so getan hat, als ob man doch in gewissen Situationen der Meute nachgeben muss. Der Christus allein und besteht nun in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Da werden wir noch im ganzen Galaterbrief draufkommen, was das bedeutet. Christus treibt uns. Die herrliche Erfahrung, die man die Menschen gemacht haben, denk immer wieder Leute, die aus ganz großen Verirrungen kamen, Leute, die aus der Suche der Philosophie kamen und plötzlich entdeckt haben, so ein Blaise Pascal, das ist enorm in seiner großen Krankheit. Und dann entdeckt das Evangelium. Denk immer wieder, wie machen das unsere Zeitgenossen, dass da Liederhalle mit 2000 Leuten voll sitzt und einer Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach lauscht und nicht begreift, was Bach sagen will. Da stand neulich bei so einem Schützkonzert im Führer drin, wir können die religiösen Floskeln oder was eines Schützen nicht mehr verstehen. Können wir sie nicht mehr verstehen, dann sind wir zum Untergang geweiht. Das ist doch alles, was ein Schütz singt. Dem ja auch seine Frau so früh weggerissen wurde. Und der ein halbes Jahr lang nur noch Psalmen vertonte und Wort Gottes leben. War der Trost des Evangeliums. In einer Zerrinde. Doch nicht die Töne sind es, die einen Schütz erfüllt haben und einen Bach. Sondern die Worte waren es, die sie vertont haben. Und Sie können es mal überall ansehen, wo das war und wo das heute geschieht. Es gibt ja Leute wie den Gerd von Paczenski, der Fernsehmoderator, der so hässliche Bücher über die Missionsbewegung geschrieben hat. Ich kann es Ihnen an der Seite zeigen, wo er im Ernst sagt, es sei ein Unrecht der Missionare, dass sie in Kenia gegen die Frauenbeschneidung aufgetreten sind. Man soll doch die schönen kulturellen Bräuche erhalten. Wer weiß, was das ist, wie viel da verblutet sind, wie Menschen für ihr Leben zerstört sind. Mission war doch immer, dass Christus verkündigt wird und Menschen wird die Augen geöffnet bekommen, weil nur Christus die Decke wegtun kann, weil die Offenbarung von Christus herkommen muss. Ich kann es nicht machen, ich kann es heute Abend nicht machen. Aber Sie dürfen schreien, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe. Und der Paulus sagt, bitte, nie der Meute anpassen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, hat Paulus ja geschrieben, wir sollten allen Menschen alles werden. Und das wird dann immer so blöd zitiert, den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche. Eben nicht. Paulus hat sich den Juden so weit wie möglich angepasst. Aber nicht, wenn es um den Heilsweg ging. Aber nicht um den Heilsweg. Ich kann auf Menschen Rücksicht nehmen, ich kann auf katholische Christen, ich kann auf viele Rücksicht nehmen und sagen, ich will die nicht verletzen mit ihren Gefühlen. Ich kann auf Hindus Rücksicht nehmen, kann alles tun. Aber wenn es um den Weg geht, was ist der Heilsweg? Wie komme ich zum Heil? Sie können es nur sofort gratis aus Glauben empfangen, nicht anders. Sie können Christus nur in ihr Leben aufnehmen. So steht es im Neuen Testament. Ist nicht pietistisch, sondern vom das Evangelium. So wie Paulus es entdeckt hat vor Damaskus. Christus lebt. Und dann sehen wir plötzlich diesen Mann, getrieben von der Kraft und erfüllt von dem Geist. Dann sagt es im Vers 16, der Mensch wird nicht gerecht durch Werke des Gesetzes. Im Römerbrief noch einmal. Ich meine ja, das ist so die Kernlehre, durch die man mal durch muss, im Römerbrief. Der Mensch wird nicht heil in seinem Leben, indem er dies und das tut und lässt. Und ich bin doch ein braver Mensch und ich habe meine Frau so lieb und meine Kinder recht erzogen, aber noch nie gestohlen. Wird mal kein Christ. Verdruckt werde sie vielleicht, aber nicht Christ. Sondern Christ ist ein Mensch, der in der ganzen Schwachheit, wie der sterbende Ludwig Hofacker bloß eins bezeugen kann, er lebt. Und er hat sein Leben für mich gelassen. Das hat die Stuttgarter einmal getrieben zu Tausenden und Abertausenden, bevor man den Hofacker nach Rielingshausen getan hat. Ich bin überzeugt, dass der Hunger nach diesem Evangelium so groß ist. Und Sie sind ein Botschafter des Evangeliums. Soll unser Leben nichts bestimmen, als dieses Evangelium erlebt und hat sein Leben für mich gelassen und hat sich selbst für mich dahingegeben. Und alles, was ich lebe, lebe ich mit Christus. Was kann mich jetzt noch scheiden von der Liebe Gottes? Das macht mich frei von allen Dingen, das macht mich fröhlich, das erfüllt mich mit Hoffnung. Das herrlichste Zeugnis, was wir vor der Welt haben. Jede Generation muss es neu erkämpfen, das Evangelium, ganz neu. Man kann es sich auch nicht anerziehen lassen, man kann es auch nicht im Konfirmandunterricht lernen. Man kann es auch nicht auswendig bimsen im Religionsunterricht. Man muss es ganz neu erkämpfen. Das ist eine eigene Entscheidung. Ich will Sie ja heute Abend, wenn Sie es noch nicht getan haben, bitten, dass Sie Christus suchen. Sie, und dass Sie die herrlichste Entdeckung machen, die es gibt. Das wirklich wahr erlebt. Als der Herr, als der Sieger über den Tod,